Bist du jetzt schon?
Jetzt läuft es.
Ja, gut.
Erst wenn es rot ist, läuft es.
Ich finde das unlogisch, weil rot ist doch eigentlich Stopp. Und grün ist doch Lauf. Und das finde ich mega unlogisch da bei unserem Teil.
Farbe und Design ist eine Sache für sich.
La terre est bleue comme une orange.
Hey, schön. Also, was? Unsinn. Was ist das?
Schöner Unsinn.
Schönen Unsinn, das passt zu unserem heutigen Podcast, wo wir uns über Farben unterhalten.
Heute im Ponyhof.
Die Annette ist am Mic 1 in Schwarz.
Und der Kummerberg sieht Monika im Tiefblau.
Und Monika sieht den Kuma in beige, grau, schwarz. Und dann, was sehr, sehr reizend ist, ist der Bär, der vorne dran ein Körbchen hat, das hellgel ist mit so roten Pünktchen drauf.
Gell, der Bär besteht darauf, dass er männliche Farbe anzieht. Männlich.
Hallo, wir fangen an.
Was ist in dem Körbchen?
Farbe. Farbe. Das sind Buntstifte, sogenannte. Die Garandasch, die mit diesen 400 Farbstiften, ist doch eine wahre Augenweide. Die gibt es immer noch.
Ja, die habe ich nie gekauft. Das ist im Fall immer noch ein Traum von mir. Und ich sage das immer allen, schenkt mir da ja, nie, sonst ist der Traum weg. Das sind so grosse Schachteln. Aus Holz,
ja,
und
ja.
Dann machst du sie auf und dann sind es dreistöckig. Wow. Alles Farbstift, ja. Buntstifte. Und ich denke immer, irgendwann habe ich das mal, aber ich will es mir nicht kaufen, weil dann habe ich es einfach. Und dann kann ich es nie mehr so anschauen in meinem Schaufenster und bin, oh, so schön.
Und ich bin mit bei mir im Wald und die vielen Grünen, die ich sehe, die vielen, vielen verschiedenen Grünen, da langen 3-4 Farbstifte in Grün nicht. Das müssen mindestens...
Wie viel?
Wie viele Grün sind im Wald?
Als Kind sind es nie genug, wenn im Zeichnen die ganze Auswahl angelegen ist. Einer hat immer gefällt.
Dann musst du eben mischen. Dann musst du mit Wasser und dann musst du das mischen. Und dann war aber ein Zeug, wenn du da wieder wählen genau das Grün, weil noch an anderen Ecken hättest du das dann auch noch gebraucht. Und dann ist sie da ein Stress oder wie die ganze Zeichnung hast du wieder übermalen, weil im anderen hat es zu viel Wasseranteil gehabt. Das hat ganz einen anderen Effekt gegeben, als wenn du die Farbe reingenommen hast. Also es war streng früher, die Malerei.
Wir reden heute über Farbe. Und da könnte man mich jetzt ja zum Beispiel fragen,
was? Frag mal den Krummerbär.
Krummer, komm, tu ein Schema machen. Fünf. Sag uns fünf Grundsätze der Farbenlehre.
Wir nennen auch drei.
Das sind fünf. Fünf Finger, fünf Dimensionen, das langt. Man muss doch etwas können, finde ich, verorten. Wo tun wir jetzt Farbe hin? Was ist Farbe außer das Wort? Ganz, ganz am Grund der Farbe ist was? Farbe im Universum ist eine Wellenform, eine Wellenfrequenz, eine Welle. Dort fängt es an.
Und das ist eben super, weil eigentlich sind die Wellen fließend übergängig. Übergängig, ein neues Wort. Im Erleben sehen wir aber abtrennte Farben. Grosse Leistung.
Das Lichtspektrum. Wenn man von Farbe redet, reden wir von Licht. Und das kann man ja gerade vorwegnehmen. Schwarz ist keine Farbe. In dem Sinn ist einfach kein Licht. Weiss, alle Farben zusammen.
Du möglich, je länger, je mehr schwarz, weil vor schwarz leuchtet dann die Farbe.
Mhm, aber du bist ja so auf dieser Werberwelle. Das haben früher alle Werber gesagt. Die sind schwarz angelegt gewesen. Und zwar war die Aussage immer, die Farbe gehört am Kunden oder am Produkt. Aha. Sie wollen nicht ablenken. Sie wollen so schlicht wie möglich sein und von sich die Farbe wegnehmen, damit das, was sie präsentieren, dann richtig kann leuchten und zur Geltung kommt.
Im Psychodrama ist das auch so. Die, die es leiten, sind schwarz angezogen, damit die Farbe und die Geschichte denen gehört, die ihre Geschichte bearbeitet.
Die auch schwarz angelegt sind, aber mhm.
Bist du mal gewesen,
nicht Psychodrama? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht als Psychodramatherapeutin, bis dann die Schule geschlossen worden ist. Aber bis dorthin habe ich weitergemacht.
Und was hast du gemacht, dass die Schule geschlossen worden ist?
In Unschuldig. Unschuldig. Unschuldig.
So ein Feuerwerk auf einmal, puff, ist alles weg.
Viel Farbe getragen, dann ist es gerade nicht bei uns. Yeah.
Schwarz auch auf der Bühne für Magier, die einen Trick machen, dass man nicht sieht, wie es geht. Und bei den Puppenspielern, dass man eben Konzentration auf Puppe hat und nicht auf den oder die, die sie führt.
Ja, und das magische schwarze Theater, das aus dem Osten kam, war mit der Hand und den Kopf und den Hut. Wir sind gehangen an dem. Wow, das war zauberhaft.
Damit sind wir bei der zweiten von fünf Dimensionen. Die erste ist die Welle im Universum, das Lichtspektrum. Das zweite, logischerweise, warum reden wir von Farben? Weil wir es sehen, das ist unser visuelles System, die Augen, von den Augen ins Hirn. Wir haben eine Fähigkeit, zum Farben zu sehen.
Und das ist eine Wahnsinnsleistung, da kommt die Farbkonstanz ins Spiel. Wir sehen die Farben immer gleich, auch wenn wir es eigentlich immer anders sehen, physikalisch. Schon nur, wenn man den Kopf bewegt, sind die Wellen etwas anders. Und trotzdem sehe ich das gelbe Körbchen vom Bär auf dem T-Shirt vom Kuma-Bär immer gleich und gleich rot, obwohl die Lichteinstrahlung dort immer verschieden ist.
Und das ist jetzt ein kleiner Schwenk, weil das Körbchen, das Gelbe, das gibt es überhaupt nicht. Sie sieht etwas, beide Ponys sehen etwas, was es gar nicht gibt, sondern was sie sich vorstellen. Von dem reden wir aber dann ein anderes Mal. Das kann man natürlich auch in Farbe sehen, so wie man in Farbe träumen kann.
Weil es auch dort noch rote Pünktchen drin hat, gell? Nicht zu vergessen.
Und du kannst es eben gar nicht sehen, wie vielleicht bist du farbenblind oder partiell farbenblind. Das gibt es natürlich auch. Mhm.
Das passt auch oder gehört auch zu der zweiten Dimension, das Sehen, die Augen. Wir haben einen riesen Unterschied. Individuell. Und wir sind begrenzt. Man kann das genau messen, in welcher Frequenz wir sehen. Und wir wissen, Tiere zum Beispiel sehen weniger auf die eine Seite und mehr auf die andere wie wir. Mit Instrument kann man natürlich noch mehr messen an Farben, in dem Sinn indirekt sehen oder indirekt sichtbar machen. Und dort gehört auch das Farbenblind. Darf man das noch sagen heute, Farbenblind?
Nein, das darf man natürlich nicht sagen. Du darfst sagen, Menschen mit einem eingeschränkten Farbspektrum sehen oder irgend so etwas. Es gibt ein cooles App, wo du nachschauen kannst, wie Tiere Farben sehen. Du kannst dann eingeben, ob es ein Vogel ist oder ein Hund oder ein Schaf. Und du siehst dann aus den Augen von einem Schaf. Du kannst ein Foto machen oder durch deine Kamera schauen und siehst dann, was sieht. Und dort hat man jetzt eben festgestellt, dass die orangen Häge zum Beispiel für die Schafe gar nicht gut sind. Dass sie Weisse viel besser sehen können, wegen dem Kontrast dann nachher zu der Weisse. Und jetzt fängt man da auch umdenken, dass sie die Häge besser sehen und dass es weniger Verhedderungen gibt.
Und sehen sie dann grün? Wie sehen sie das Gras?
Ich müsste nachschauen. Es gibt aber wirklich Sachen, die sie schlechter sehen in den Kontrast. Und du siehst es zum Beispiel bei den Hunden auch mega gut. Im Agility zum Beispiel hast du Slalom-Eingänge und die Stangen, sie müssen ja dann durch den Slalom durch. Das spielt dann schon eine Rolle, ob die jetzt weiss sind oder ob die blau-rot sind. Das macht echt einen Unterschied für die Hunde. Und dann kommt es auch darauf an, ist es auf Wiese oder ist es auf einem Sandboden? Das ist gerade nochmal anders. Da lohnt es sich mal, so eine App runterzuladen, wenn man viel mit Tieren zusammen arbeitet, um zu schauen, wie sie es sehen können.
Und es lohnt sich auch für die Menschen. Es gibt wunderbare Bücher mit so Farbtäuschungen, Farbkonstruktionen, weil ab in dem Moment, wo die Lichtstrahlen in der Netzhaut ankommen, wird interpretiert und verarbeitet. Mhm. Unser Körper hat eine Annahme über die Welt, die er gelernt hat, und er vergleicht das mit dem und er gleicht das ab. Darum Farben von Zeugenaussagen kommen mit allergrößter Vorsicht geniessen. Wir erleben, es ist so unmittelbar. Und wenn man dann geht messen, die Lichtwelle, ist es ganz anders. Weil eben schon nur der Übergang von Rot in Gelb ist künstlich, den gibt es nicht wirklich. Aber irgendwann kippt es und dann ist es Gelb in der Wahrnehmung. Irgendwann kippt es und dann ist es Orange oder Rot.
Und dann kommt die dritte von diesen fünf Kategorien oder Dimensionen ins Spiel. Wir sind beim Farbensehen ja nicht nur biologische Wesen, die über die Sehstäbli und dann ins Hirn, das ist rot. Wir sind tief geprägt von der Kultur, von unserer Umgebung, von der Gesellschaft, was eine Farbe überhaupt ist und was es bedeutet. Japan zum Beispiel. In Japan lernt man, Aoi heisst blau und Midori heisst grün. Für uns ist einfach übersetzt. Jetzt kommst du an eine Ampel, die Ampel schaltet auf Midori, nein, die schaltet nicht auf grün, die schaltet auf Aoi, blau. Das heisst ja, was blau, das ist doch grün. Es sieht nämlich genau gleich aus wie bei uns im Verkehr. Es sieht grün aus, aber nein, für die Japaner ist das Wort, das man braucht, nicht grün, sondern blau. Und das heisst ja, aber wo ist denn dort die Logik? Ja, nicht die Logik, das ist einfach so.
Und verstehen Sie deine Frage dann?
Ja, Sie verstehen es zum Beispiel, wenn Sie Deutsch oder Englisch oder Französisch, wenn Sie eine europäische Sprache haben oder auch schon bei uns waren, dann verstehen Sie den Unterschied.
Das ist jetzt ein bisschen komplex. Wenn du sagst, blau ist grün, das, was du an der Ampel siehst, ist grün, aber Sie sagen dann blau, das würde bedeuten, dass es in einem anderen Kontext blau-blau ist. Sie sagen blau und du siehst auch blau. Oder eben nicht?
Das sind eben die kulturellen Zuordnungen. Und dort kommt dann der ethnologische Spiel, der sagt, okay, dann bringen wir mal ein Beispiel, wo ihr sagt, Aoi blau. Dann kommt aus, dass eben Aoi blau heisst, aber in gewissen Situationen, wie an der Ampel, bedeutet es eine Art des Grün, es bedeutet aber auch noch blass oder unreif.
Siehst, aber so das ist bei uns wie blau heisst besoffen.
Ja, das sind die kulturellen, gesellschaftlichen Zuordnungen. Blau heisst besoffen und I'm blue heisst nicht, ich bin besoffen, sondern ich bin traurig, melancholisch. So meine ich. Das ist die dritte Ebene. Wir werden in unserem Farberleben und in der Wahrnehmung prägt von kulturellen Vorgaben, die meistens nicht einmal so bewusst sind, wie wir jetzt gerade hören.
Darum machen wir zwischen deinen Tag blau.
Ha! Weißt du, wieso das so heisst? Da gibt es super Theorien.
Warum?
Die hübscheste Theorie, die nicht anerkannt ist von den Sprachwissenschaftlern, aber ich finde es die coolste, die ich in Einsiedeln gehört habe, wo die Kieler renoviert haben, innen mit diesen wunderbaren Gemälden an der Decke oben. Blau war die schwierige Farbe. Du weißt etwas auch nicht wegen Blau. Weißt? Eine heikle Farbe. Sie braucht länger zum Trocknen. Dann muss man blau machen, bis die trocken ist. Dann kommt man wieder. Ich finde das eine herzige Definition. Aber die offiziell, die anerkannt ist, ist, dass der Montag vor dem Karfreitag von der Farbe, von der religiösen vorgehenden Farbe, ist eben violett-blau. Und dann wäre das der blaue Montag.
Farben sind etwas sehr Kostbares gewesen, weil sie so schwierig waren zum Herstellen. Und weil es ganz wenig lichtechte Farben gegeben hat, wenn man so Metallteile oder Pflanzenteile reingemischt hat, ist das dann mit der Zeit verblasst.
Das ist immer noch so. Die roten Lederstühle zum Beispiel, die sind viel, viel schwieriger. Die Pigmente lösen sich schneller raus. Und ich glaube, beim Haarfärben ist es auch so, oder? Dass die roten Pigmente nicht so gut heben.
Und wo dann die chemischen Farben gekommen sind, ist das eine Revolution gewesen. Meine Mutter hat als Hobby Schafwolle gefärbt mit Pflanzenfarben, mit einer Gruppe von Frauen. Und mein Grossonkel, der im Textilgeschäft war, war hell entsetzt, weil sie sind Gott froh gewesen, wo sie von diesen Naturfarben haben wechseln auf Chemiefarben. Das war viel, viel einfacher gewesen, zum Stoff bedrucken. Und jetzt kennt die Frauen wieder mit diesen elenden Naturfarben, die man muss vorbehandeln und nachbehandeln und wo der grösste Teil nicht lichtecht ist. Bei den Naturfarben kommen aber alle Farben mischen und es sieht immer gut aus. Also alle Farben mischen, man hat Wolle in Pink und Orange und Violett und man kann alles durcheinander nehmen und es sieht immer schön aus.
Auch Auch kulturell ist, wenn das ein einfaches Beispiel kann sein, warum sind kleine Jungs hellblau und kleine Girlies pink?
Mhm.
Es war nämlich umgekehrt gewesen, ursprünglich.
Ja, sag's nicht.
Ursprünglich, rot ist für die Männer, weil rot ist der Mars, der Kriegsgott, und rot ist Blut, wenn man abgeschlachtet wird in den Schlachten.
Und wenn man sexuell erregt ist.
Jawohl,
ist auch. Dann ist der Blutig besser, dann sind Gesichter rot. Hey, Leute.
Und drum.
Nicht im Augenweiss, dass dann ein rotes Lämpchen siehst.
Nein, nicht so rot. Und drum sind die Buben ursprünglich, und zwar bis in die 1940er Jahre, die Kleinen, sind rosa gewesen, weil das ist sozusagen das kleine, schwache, abdämpfte Rot. Rosa macht Sinn, oder? Männer rot und Buben rosa.
Die haben die ausgewaschenen Kleider angelegt von den Vätern und darum haben sie rosa gehabt, oder wieso?
Ganz viele schon, doch, der Adel hat rot getragen, weil das ist eine teure Farbe war. Und dann hat man aus diesen Stoffen die Bubenkleider gemacht.
Und die kleinen Mädchen und überhaupt Frauen haben blau getragen im christlichen Kontext, weil Mutter Gottes Maria in blau dargestellt ist.
Marketingtechnisch ist das natürlich super. Dort ist auch jetzt das dritte Geschlecht sehr willkommen. Jetzt können wir 3 Abteilungen machen. Blau für die Buben, rosarot für die Mädchen und violett für alle anderen.
Ich lese etwas vorlesen. Das machen wir ja selten hier. 1918, Ladies Home Journal, das führende Frauenmagazin in den USA. Die haben natürlich auf Englisch geschrieben. Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass rosa eine entschlossenere und kräftigere Farbe passt doch besser zu den Buben. Und blau, weil es delikater und anmutiger bei den Girls. Sieht einfach hübscher aus an einem Mädchen, hellblau.
Yeah.
Und, ja, 1918. Und das hat gewechselt. Dort ist mir nicht so ganz klar, wieso, aber man weiss ungefähr in den 40er Jahren. Einerseits Matrosen in blau, andererseits sind Jeans gekommen. Mhm. Arbeiter, der Blue Color ist gekommen. Mhm. Männer haben plötzlich blau. So einen richtigen Mann trägt blau. Und dann natürlich ein bisschen hellblau abgefedert ist für Boys, die Kleinen.
Das finde ich lustig, dass das genau umgekehrt ist.
Sie sagen, die Mädchen haben natürlicherweise das Rosarot. Wir können nicht auswählen. Sie haben das Rosarot, weil das passt zu ihnen.
Und das kann man genau datieren. Warum ist das Rosarot dann übergeschwappt? Gut, einerseits einfach der Wechsel. Dass jetzt die Buben haben jetzt blau und die Mädchen rosa.
Wegen der Barbie?
Barbie, 1951.
Nein, im Ernst? Ja, ich habe gemeint, ich mache einen Witz.
Nein, das ist wahr. Mit der Barbie hat das angefangen, dass Girls instinktiv, genetisch, am liebsten rosa.
Dort hat es die coolen Barbie-Klamotten natürlich gegeben.
Aber die hätte es doch auch eine hellblau gegeben. Ich hätte wirklich gemeint, ich mache einen Witz.
Das ist die dritte Ebene. Erste Ebene die Welle, dann zweite Ebene unsere Augen und dann die dritte Ebene kulturell vorgegeben. Schwarz ist für Begräbnis. Nein, nicht in Asien. In Asien ist es weiss. Das sind die Sachen.
Weiss man, wieso weiss? Wegen der Knochen. Wegen der Skelettknochen. Wegen dem Licht im Tunnel.
Ich finde das wunderbare Erklärungen.
Aber weiss ist doch das Göttliche.
Ich weiss es nicht.
Wieso die Weiss haben dort?
Mhm. Nein. Ich weiss auch nicht, warum wir schwarz haben.
Weiss ich auch nicht.
Und so sind wir jetzt bei der vierten Ebene. Wir sehen zwar rot, aber erstens sehen wir es verschieden. Wir einigen uns dann einfach auf einen bestimmten Namen. Das ist rosa, Screaming Pink oder sonst etwas. Aber wie wir es erleben, ist so verschieden. Da kommt das, was ist deine Lieblingsfarbe? Und da kommen die ganzen Psychotests mit Farben.
Hey, habt ihr eine Lieblingsfarbe?
Nein. Der Kummerbär hat keine Lieblingsfarbe. Der Kummerbär hat nur Farben, die einen Mann trägt. Das habe ich in Japan gelernt. Es gibt Farben, die ein Mann nicht trägt.
Pink.
Haha.
Ich habe die Lieblingsfarben aus der Farb- und Stilberatung, wo du so einen Fächer bekommst Und dann steht, du bist der Sommer-, Frühlings-Mix-Typ und dann hast du einen Farbfächer, wo du alle Farben hast und das sind dann deine Lieblingsfarben. Ah. Und dann kaufst du Kleider nur noch so. Ich habe das so schlimm gefunden. Bist du das auch mal gemacht?
Ja, eine riesige Verbreitung hat das gehabt.
Oh, das hat es bei uns früher im Geschäft sind da beliebte Firmen-Events gewesen, wie sie gefunden haben, da haben alle gern du. Und dann hat es wirklich Leute gegeben, die sind mit dieser Farbkarte rumgesprungen. Und ich habe gefunden, das stimmt doch überhaupt nicht. Das kommt doch darauf auf meine Stimmung. Und ich kann doch dir manchmal so ein bisschen Geld tragen und es passiert gar nichts. Und Hanke rum macht sich so blass.
Ja, es gibt eben schon Farben, die man muss sagen, vom Hauttyp her nicht so vorteilhaft.
Es kommt doch darauf an, ob du jetzt einen blassen Teint hast und eine blasse Ausstrahlung oder ob dein Energielevel so hoch ist und du wieder mal willst Sex haben und eh schon errötet bist im Gesicht. Es kommt doch wirklich total darauf an, wie du drauf bist, wie du als Frau geschminkt bist, wie deine Haare gefärbt sind. Das kannst du doch so nicht sagen.
Mhm. Ich war letztens auch jemand, der blass in beige, in beige, in beige war und dann denkt, ist auch ein Statement.
Jetzt neuerdings siehst du vor dem Fitnesscenter, die jungen Mädchen, die haben einen hautfarbigen, nicht einen Anzug, aber hautfarbige Leggings und oben ein hautfarbiges Top an, dass du jedes Mal musst dreimal herschauen, ob sie jetzt nackt sind oder nicht. Und dann schauen aber noch gekonnt die Tattoos raus, gell? Das ist jetzt völlig in.
Ja.
Und ich bin da völlig geschockt und finde, nein, wie kannst du so rumlaufen? Aber sie fühlen sich völlig wohl.
Und sie haben sehr prominente VorläuferInnen beim Ballett.
Mhm.
Macht man das seit eh und je. Man ist eigentlich so nackt wie nur möglich in der Wirkung.
Ja, das stimmt. Zirkus am Trapez. Wir haben mal einen Möbelverkäufer gehabt. Wir haben einen Stuhl gebraucht für die Praxis.
Also einen richtig schönen Sessel.
Hey Leute, bei uns sitzt man. Bei uns darf man nicht liegen, bei uns sitzt man.
Bequem.
Wir haben nur einen Sessel, wo wir auch gerne drinnen sitzen.
Genau.
Das ist so wichtig. Das ist extrem wichtig, dass der Therapeut mal weiss, dort würde ich gerne sitzen.
Ja. Ja. Aber jetzt, was wegen der Farbe?
Und dann hat der Verkäufer gesagt, nennen Sie die Farbe, auf dieser Farbe sehen alle gut aus. Und wir so, hä? Das war ein Lachs-Aprikot. Jetzt wirklich eine Farbe, die...
Unmöglich, eine unmögliche Farbe. Vom Sessel hast du gesagt, an dem wärst du gerade vorbeigelaufen. Mhm. Aber nein. Er hat gesagt, sitzen Sie mal rein.
Und weil ich alles über Beziehungen mache und der vertrauenswürdig war und auf eine Art die Farbe so schräg, haben wir dann gesagt, nur gut. Nur gut. Wir nennen den Rabatt und den Stuhl.
Und es hat funktioniert.
Ja, das ist so.
Ja, ja, voll.
Leute sehen gut aus. Das ist eine Farbe, die allen schmeichelt.
Ja,
heisst
ja.
Doch, das ist eine Farbe,
die
schmeichelt.
Du kannst mit jedem Tag in den Sessel hocken, dich niederlassen. Und du siehst gut aus.
Gesund. Man sitzt inne und man hat den optimalen Effekt, der im Moment möglich ist.
Farben haben Namen. Und weil wir ja viel zu wenig Wörter haben für die Millionen von Farben, die es gibt, gibt es ein System mit Zahlen. Wir hatten mal ein Auto, ein Mini in British Racing Green. Das ist so ein Grün, wo, ja, was ist denn das für ein Grün? Und das hat eine Nummer, dass du ganz genau sagen kannst, das ist es. Und das ist Humbrol, das ist eine Art jetzt Zelle. Die Humbrol Nummer 239. Es gibt auch einen hexadezimalen Farbcode. Und dort ist es Hashtag 003333.
Beim Essen weiss man, je farbiger das Gericht tönt, je blumiger es beschrieben ist, umso besser schmeckt es. Und mir kommt jetzt gerade in, eine Freundin von mir hat eine Wand im Corbusier-Rot gemalt.
Ja, Corbusier-Rot.
Schon nur eine Corbusier-Farbpalette denkt man, wow, das müssen super spezielle Farben sein.
Ja.
Und mit diesen Nummern, das ist nur für Spezialisten, die wissen dann, ah, das ist das Corbusier-Rot, ah, das ist British Racing Green.
Und es wirkt ganz anders, als wenn du sagen würdest, schau, ich habe jetzt SBB-Rot daher gemalt.
Zum Beispiel, wenn ich sage «smoked tobacco leaf» oder «hickory». Hickory ist ein wunderbares Holz, wo die First Nations ihre Bogen gemacht haben, viel Bogen. Das sind Farben von Auto. Wir brauchen für Farben auch so Bezeichnungen wie zum Beispiel James Joyce ist so cool. Wir sind in Irland, wir schauen aufs Meer und James Joyce sagt ihm, das Nut Green Sea, der Schnuddergrüne, das Nut Green, grünlich, nein, Schnuddergrün.
Und das macht etwas mit unserem Erleben. Ein Corbusier-Rot wird uns anders einfahren als ein SBB-Rot. Und das ist wie immer so eingebettet. Und das sehe ich dann in dem Rot.
Vielleicht würden die Leute jetzt auch wieder mehr Zug fahren, wenn sie würden Werbung machen und sagen, nehmen Sie Platz in unseren Corbusier-roten Stühlen. Farbpsychologie ist das. Da kannst du anfangen beeinflussen.
Und dann könntet ihr mir geschmeichelt haben voran, wenn ihr gesagt hättet, da das, was hat der Bär vorne dran?
Ein gelbes Körbli.
Mozart-gelb.
Ja, genau. Oder Sonnenblumen-gelb. Ja.
Ja.
Und beim Essen weiss man das. Bei den Pfadilagern haben wir manchmal Vanillecreme so hellbraun gefärbt und haben es als Karamellcreme angeboten. Und die allermeisten haben Karamell geschmückt. Und wenn man ihnen gesagt hat, hey, das ist im Fall gefärbt, haben sie nicht können zurück zum Vanille. Das ist mit Konstanz gemeint. Sie nehmen den Löffel und sagen, ich weiss, ich glaube euch und ich schmücke Karamell.
Farben, das sind die 5 Dimensionen. Die 5. ist eben die, dass man Namen braucht. Man braucht eine Idee für die Farbe. Haben wir schon geredet von der Olympiade, von der Ring?
Meno.
In der Farbe.
Ihr seht die vor euch. Auch jetzt im Podcast, wo man nichts sieht. Ihr habt die Augen zu, es ist schwarz vor euch.
Ja klar, jeder sieht die Olympischen Ringe.
Ja, von links nach rechts, oben haben wir blau, schwarz, rot und unten noch 2, gelb und grün.
Das sind die 4 Grundfarben plus keine Farbe. Und keins sind innen weiss.
Die 6. Farbe ist immer hinten weiss. Und genau das hat der Erfinder von dieser Flagge, natürlich ein Franzos.
Mais oui.
Pierre de Courbetin.
Ich meine, darum haben die so guten Sex. Müsst mal die Namen hören. Nicht Müller, Fritz. Sag's nochmal.
Pierre de Courbetin. Im 1913 hat die Olympia-Flagge entworfen mit diesen 5. Er hat gesagt, die 5 Ringe sind für die 5 Erdteile. Und jetzt hat man angefangen, völlig falsch zu interpretieren. Und das ist bis im 1950 umgegangen, wo man es hat müssen ziemlich abrupt ändern. Man hat gesagt, von links nach rechts, blau, Europa. Ja, die haben ja viel so blaue Augen. Dann in der Mitte schwarz, ja logisch, Afrika, oder? Die Schwarzen. Innen aussen links rot. Ah, die Rot heute. Ja, genau. Amerika rot, ja, auch Südamerika. Unten gelb, die Gelben, Chinesen, die Asiaten. Und grün ist dann noch so für Indonesien und Australien. Das tut man dann ein bisschen zusammen. Völliger Schwachsinn, rassistischer geht heute gar nicht mehr. Hat man aber schon 1950 entdeckt. Dann hat man den Monsieur de Courbetin gesagt, hey, nein, nein, das habe ich überhaupt nie gemeint. 5 Kontinente, ja. Aber es sind die Farben, wenn man jetzt mal weiss auch dazu nimmt, der Hintergrund gehört auch dazu. Jedes Land, das mit seiner Flagge teilnimmt, findet mindestens 1 bis 2 Farben im Olympiasignet.
Eine Zeit lang hat man immer gesagt, Wartezimmer in der Arztpraxis müsste man grün machen, weil grün so fest beruhigt. Und mir hat man gelernt, im Marketing vor den eidgenössischen Prüfungen, wo du hast mündliche Prüfung ablegen musst, achtet darauf, wann ihr anlegt. Es ist so dermassen wichtig, wann ihr anlegt, wie euch der andere gegenüber wahrnimmt. Und sie haben zum Beispiel immer gesagt, ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr eine Hose anhabt, dass ihr nicht unten eine weisse Hose anlegt und oben zum Beispiel etwas Dunkles, das macht euch flatterhaft und nicht bodenständig. Achtet darauf, dass ihr in einer Präsentation unten etwas Dunkles anhabt. Ihr müsst auch nicht schwarze Spickerrollen, aber etwas Dunkles, wo euch Boden gibt und oben etwas Knalliges, etwas Frisches, dass man euch die Energie abnimmt. Und Eigentlich könntest du in einem weissen Anzug genauso fest überzeugen, oder das spielt wahrscheinlich auch nicht so eine Rolle. Aber es sind alle so beeinflusst von dem, dass sie gefunden haben, auf das will ich nicht hinschauen, dann hast du dich sorglos. Du bist eigentlich froh gewesen, weil das Anlegen ja immer ein Thema ist, dass dir das jemand abgenommen hat und dir eine Regel gegeben hat. Mach es so, dann kommt es gut.
Und das Dilemma, diese Herausforderung, haben unsere Ponys ja nicht. Ponys, die sind farbdumm und alle sehen gleich aus.
Ja, aber nicht im Sommer. Die Islandponys, die haben verschiedene Decken. Hm. Und zum Beispiel sehr, sehr viele haben eine Zebradecke, weil man herausgefunden hat, dass die Flüge weniger dort drauf gehen.
Ah, man legt ihnen so ein, ja.
Ja, die sehen aus wie Zebras. Mm. Du denkst dann, jetzt haben wir noch Zebras hier im Dorf, aber es sind Ponys. Und die haben so verschiedene Decken. Und das hat irgendjemand mal herausgefunden, dass offenbar, wenn Flüge den Zebra-Look sehen, dass sie weniger dort drauf gehen.
Darum denkt dran.
La terre est bleue comme une orange.